Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Psyche in der Balance. Manchmal verlieren psychisch kranke Menschen die Orientierung im Leben. Dann sind vielfältige Behandlungsmöglichkeiten notwendig. Die Psychiatrie nutzt unter anderem Ergotherapie, um Psyche, Geist und Gefühle wieder in eine Balance zu bringen. Ängste, Realitätsverlust und Selbstzweifel führen oft zu einem sozialen Rückzug der Betroffenen. Normale Beziehungen zu anderen Menschen sind kaum mehr möglich und auch der Alltag lässt sich nur noch schwer bewältigen. Das Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. So können zum Beispiel kognitive Fähigkeiten trainiert werden oder auch soziale Kompetenzen wie beispielsweise Konfliktfähigkeit oder Abgrenzung. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir mit Regina Nenning-Dugan, Ergotherapeutin in den Ameos Klinika in Bad Aussee. Herzlich willkommen, Frau Nenning-Dugan.
Danke.
Frau Nenning-Dugan, ich habe gerade schon in der Einleitung ja ein bisschen berichtet und erzählt zu dem Thema Ergotherapie. Aber können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht nochmal bitte genau erklären, was bedeutet Ergotherapie im ursprünglichen Sinne überhaupt?
Ja, gern. Das Wort Ergotherapie kommt aus dem Griechischen to ergon und das heißt handeln, tätig sein. Das heißt, das Ziel der Ergotherapie ist, unsere Patienten, unsere Klienten zu unterstützen, ihre Handlungsfähigkeit im Alltag zu verbessern oder wiederzugewinnen oder zu erhalten, je nachdem, in welchem Fachgebiet wir arbeiten.
Gibt es Unterschiede in der Ergotherapie oder so eine Art verschiedene Fachrichtungen auch?
Ja, das gibt es. Die Ergotherapie gibt es in sehr vielen verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Und am bekanntesten ist vielleicht die Ergotherapie mit Kindern in der Pädiatrie, wo es darum geht, die Kinder zu unterstützen, Entwicklungsverzögerungen aufzuholen zum Beispiel. Oder auch in der Neurologie mit Menschen, die vielleicht einen Schlaganfall gehabt haben, wo es darum geht, wie kann ich den Alltag zum Beispiel mit einer Hand wieder bewältigen oder wie kann ich meinen hohen Tonus besser regulieren in der Hemiparese?
In der Psychotherapie bedarf es ja nochmal einer besonderen Aufmerksamkeit auch für die Patientinnen und Patienten. Wie ist das bei Ihnen in Bad Aussee oder wie machen Sie persönlich das in den Behandlungen? Wie stellen Sie den Bedarf der ergotherapeutischen Behandlung fest? Gibt es da, ja, ich sag mal, bestimmte Rahmenbedingungen, Regeln, nach denen Sie agieren?
Ja, genau. In der Psychiatrie geht es ganz viel um Verhaltensweisen, die wir haben. Jeder Mensch hat die und die uns nicht gut tun. Und meistens wissen wir auch, dass uns diese Verhaltensweisen nicht gut tun. Aber die sind oft sehr schwer zu verändern, weil sich oft auch unser Umfeld auf das eingestellt hat. Und da ist die Ergotherapie bietet eine Möglichkeit, andere neue Verhaltensmuster auszuprobieren, einzuüben, die vielleicht besser für uns sind und wo wir uns bewusst werden können, auch vielleicht ein bisschen, aha, das ist ungesunde Verhalten, das kommt woher, dafür gibt es einen Grund. Und am Grund arbeiten dann die Psychotherapeuten und bei mir in der Ergotherapie wird dann wieder ausprobiert, wie könnte es anders gehen. Das heißt, ich arbeite viel mit Aktivitäten, bei denen die Menschen sich selbst auf die Schliche kommen können.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Verhaltensmuster, die geändert werden sollen. Ist das vergleichbar jetzt mit einer Verhaltenstherapie oder passt das jetzt nicht so, der Vergleich?
Nein, ich glaube, der Vergleich passt ganz gut. Der Unterschied vielleicht zur klassischen Verhaltenstherapie ist, dass es in der Ergotherapie immer betätigungsorientiert zugeht. Das heißt, so ein Beispiel eines Verhaltens, von dem wir alle wissen, dass es uns nicht gut tut, wäre zum Beispiel, wenn wir ein Alkoholproblem haben, wenn wir zu viel trinken, dann wissen wir, dass wir zu viel trinken und dass uns das nicht gut tut. Aber es ist schwierig, das zu verändern. Und in der Ergotherapie können wir uns zum Beispiel anschauen, wo sind schwierige Zeiten, wo wir gern zum Alkohol greifen würden? Und wie können wir andere Aktivitäten benutzen, um zum Beispiel unsere Spannung zu reduzieren, um uns zur Entspannung zu bringen? Und wir können dann experimentieren, was gibt's zum Beispiel noch? Das heißt, in gewisser Weise liefert die Verhaltenstherapie uns die Grundlage oder die Theorie und in der Praxis probieren wir dann einfach Sachen aus.
Das heißt, Sie erarbeiten gemeinsam Vorschläge für Aktivitäten, die von dem, ja, in diesem Fall, wenn man vom Alkoholismus spricht, vom Suchtverhalten wegkommen, dass man den Betroffenen in eine andere Richtung lenkt, dass er weiß, okay, ich bin jetzt getriggert, eigentlich würde ich gerne Alkohol trinken, aber ich habe gelernt, stattdessen, ich weiß jetzt, ich sage jetzt mal einfach zu basteln oder nach draußen zu gehen. Ist das, kann man das so sagen?
Genau, das kann man so sagen. Und was das dann ist, das ist für die Menschen sehr verschieden, welche Aktivitäten ihnen dann gut tun oder welche Aktivitäten eine ähnliche positive Wirkung haben wie der Alkohol, aber hoffentlich ohne die ungesunden Nebeneffekte, nicht?
Ist das immer, ich sage mal, einfach, die Betroffenen in diese Richtung zu lenken? Also, dass sie so gemeinsam Vorschläge erarbeiten? Oder gibt es da auch Probleme, wo Sie vielleicht uns mal einige Beispiele nennen können?
Natürlich ist das nicht immer einfach, weil jetzt, um zum Beispiel bei der Alkoholerkrankung zu bleiben, der Alkohol oft dazu benutzt wird, um Spannungszustände, die sehr schmerzhaft und sehr unerträglich sind, sehr schnell wieder zu regulieren. Und unglücklicherweise die Aktivitäten, die ich anbieten kann, die helfen nicht so schnell. Sie helfen nur nachhaltiger, wie gesagt, ohne die schädlichen Nebenwirkungen. Aber das heißt, dass die Menschen auch motiviert sein müssen, ein Stück weit mit den Spannungen zu leben. Und das ist natürlich erst einmal keine attraktive Alternative für viele Menschen.
Wir haben in der Einleitung ja gerade schon gehört, so ein bisschen über die Ziele der Ergotherapie. Sie haben das ja auch in der ersten Frage in Ihrer Antwort erläutert, die Handlungsfähigkeit, darum geht es ja. Vielleicht können Sie noch mal ganz genau definieren, was ist das Ziel der Ergotherapie?
Das Ziel ist, oder ich beschreibe vielleicht auch den Ablauf der Therapie ein bisschen, damit das klarer wird. Im ersten Schritt versuche ich, mit den Menschen nachzudenken. Die Menschen, die zu mir kommen, die leiden alle. Und die sind sich sehr bewusst der Symptomatik, die sie haben. Und ich schaue mit ihnen nach, bei welchen Handlungen im Alltag sie von dieser Symptomatik beeinträchtigt werden. Und dann, welche Handlungen sie gerne wieder durchführen können möchten, ohne sich von der Symptomatik behindern zu lassen. Das heißt, mir geht's um die Handlung, mit der der Patient unzufrieden ist, die er oder sie verändern möchte. Und dann arbeiten wir gemeinsam. Das heißt, ich bin nicht diejenige, die beurteilt, ob etwas verändert werden sollte, sondern die Patientin, der Patient sagt mir, ich möchte das gern wieder können oder ich hätte das gern anders. Und dann erarbeiten wir gemeinsam, wie kommen wir dahin?
Das heißt, es ist immer individuell. Es gibt keine allgemeine, ich sag mal, Richtlinie, wo Sie sagen, so, das ist jetzt die Ergotherapie, die ich anbiete. Da können wir jetzt dann gucken, was passt für die Patientin, den Patient, sondern sie gucken vorher individuell, was wünscht sich der Betroffene oder die Betroffene und wie kann man dann gemeinsam gucken, dass man verschiedene Aktivitäten gestaltet, damit derjenige eben wieder ja handlungsfähig, wie wir es vorhin gehört haben, ist oder auch seine kognitiven Fähigkeiten trainiert werden. Das heißt, immer individuell abgestimmt.
Genau, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass Menschen, die ohnehin schon leiden unter der Depression, unter dem Burnout, was auch immer, dass die sich sehr verurteilt fühlen von ihrem Umfeld. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, dass klargestellt ist, es geht nicht um das, was ich für richtig halte oder das, was ich, wie ich normales Funktionieren sehen würde, sondern es geht um das, was Sie wollen. Und es ist auch deswegen so wichtig, weil Ergotherapie nur funktioniert, wenn die Patientinnen, die Patienten aktiv mitarbeiten. Und wenn es mir eh schon schlecht geht und dann sagt mir jemand, was ich tun muss, dann ist das nicht so ideal.
Das heißt, der Betroffene oder die Betroffene kann dann auch, ich sag mal, umgangssprachlich zumachen und man kommt nicht zum Ziel.
Genau. Und ich denke mal, ich bin ja auch nicht diejenige, die das Ziel definiert, sondern wenn der Mensch in diesem in dem Augenblick kein Ziel, kein Betätigungsziel hat, dann braucht er vielleicht auch eine andere Therapie.
Das heißt, wenn man das jetzt dann vielleicht doch nochmal auf die Ursprungsfrage zurückbezieht, was ist das Ziel der Ergotherapie? Gemeinsam ein Ziel zu erarbeiten für die Betroffenen, die bei Ihnen dann in die Behandlung kommen und zu gucken, was ist das persönliche Ziel? Was möchte derjenige, diejenige wieder können, erreichen? Selbstbestimmtes Handeln, selbstbestimmt leben, ohne die psychische Erkrankung oder mit der psychischen Erkrankung vielleicht ja auch?
Genau, genau. Es geht nicht immer um gesund werden. Es geht um Teilhabe. Es geht um Lebensqualität. Und es geht auch, so wie Sie sagen, es geht um das, was ist dem Menschen wichtig. Ja? Es geht auch sehr viel um Hoffnung. Deswegen ist mir diese erste Befundung so wichtig, wo ich gut zuhören kann. Und auch wenn vielleicht im Moment ein Mensch nicht sehr viele Ziele haben kann oder definieren kann und ich merke, das ist, weil der gerade keine Hoffnung hat, dann kann ich schauen, welche Ressourcen gibt's denn da? Welche Hoffnung kann ich ihm oder ihr machen? Und das ist auch sehr wichtig.
Ist das dann immer auch eine Einzeltherapie oder gibt es bei Ihnen auch Gruppen, die Sie betreuen?
Also ich habe hier in Amios das große Glück, dass ich viel Einzeltherapie machen kann, weil diese Art von intensiver Auseinandersetzung in der Befundung geht nur im Einzelsetting. Aber ich mache auch Gruppen und auch die sind wichtig, weil es sehr oft so ist, dass Menschen, die sich nicht gut fühlen, sich auch sehr zurückziehen und dann vielleicht ein bisschen Vertrauen verlieren in ihre sozialen Fähigkeiten. Und auch die kann man wieder gemeinsam beüben und erarbeiten.
Können eigentlich alle Formen psychiatrischer Erkrankungen ergotherapeutisch behandelt werden? Oder gibt es ja Ausschlusskriterien?
Ich würde so weit gehen, dass ich sage, alle Formen psychischer Erkrankungen sollten Ergotherapie zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Ausschlusskriterium für mich wäre eigentlich das, dass ein Mensch handlungsfähig ist, zufrieden ist mit seiner, mit ihrer Handlungsfähigkeit und diese Unwilligkeit, sich aktiv einzubringen. Das wären Ausschlusskriterien.
Wenn Sie sagen, dass jemand zufrieden ist, ist das tatsächlich bei psychischen Erkrankungen möglich, dass jemand sagt, ja, ich bin krank, aber es ist eigentlich soweit alles okay? Widerspricht sich das nicht ein bisschen?
Wissen Sie, ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen getroffen, der mit sich total zufrieden war. Das gibt's nicht in meiner Wahrnehmung. Aber ich habe sehr wohl Menschen getroffen, die mit ihrer Erkrankung gelernt haben, gut zu leben und zufrieden zu leben. Und die sagen, und da kann ich sie nur bestärken, es gibt ein Leben nach der Therapie.
Bekommen Sie auch ein Feedback nach den Behandlungen von den Patientinnen und Patienten, die Sie betreut haben? Oder ich sag mal, ist das so aus den Augen, aus dem Sinn? Oder gibt es da manchmal noch mal so Möglichkeiten, nach einer gewissen Zeit das Ganze noch mal neu aufzurollen, Revue passieren zu lassen, ins Gespräch zu kommen?
Es gibt in dem Setting bei uns in der Klinik, gibt so routinemäßig das Abschlussgespräch und die Entlassungsvorbereitung, wo wir gemeinsam nachschauen, wovon hat die Patientin, der Patient tatsächlich profitiert, wie wird das im Alltag dann umgesetzt. Es gibt da die Rückmeldung, dass die Menschen gern bei mir waren und das Gefühl haben, profitiert zu haben von der Therapie, was mich natürlich sehr freut. Und hin und wieder gibt's die Möglichkeit, dass ich meistens über die Kollegen erfahre, wie es jemandem geht. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich höre, dass es dem Menschen gut geht und dass der sich wieder gut eingefunden hat. Hin und wieder kommen Menschen auch mehr als einmal. Dann ist es auch schön zu sehen, wohin sich ein Mensch entwickelt hat. Und hin und wieder kommen auch Menschen auf Besuch und das ist immer besonders schön, wenn es ihnen gut geht und die sagen, ach, diesmal komme ich auf Urlaub und ich wollte nur vorbeischauen.
Das hört sich wirklich sehr nett an. Mich würde noch mal interessieren, Frau Nenning-Dugan, ein paar Beispiele aus der Therapie, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich vorstellen kann, was wird genau gemacht an Aktivitäten? Vielleicht können Sie uns noch mal so 2, 3 Beispiele genau benennen.
Ja, gern. Ich arbeite persönlich, auch weil es meinen Weiterbildungen entspricht, sehr, sehr gerne mit Übungen zur Wahrnehmungsförderung. Und das ist zum Beispiel für Menschen, die mit Burnout zu kämpfen haben, ganz wichtig, weil die irgendwann einmal sich nicht mehr selber spüren. Und wenn ich mich nicht selber spüre, dann kann ich auch sehr schwer mich abgrenzen, kann schwer Nein sagen, weiß nicht, wenn ich mich auch ausruhen müsste, wenn ich mich ausruhen müsste. Und da können solche Wahrnehmungsübungen, Achtsamkeitsübungen sehr gut helfen. Und diese Übungen sind auch, wenn man sie mal gelernt hat, kann man die auch gut zu Hause anwenden. Das heißt, es ist nicht nur das, was wir im Krankenhaus machen oder in der Therapie machen, sondern das begleitet mich dann auch im Alltag weiter. Eine andere Methode, die ich sehr gern anwende, das ist jetzt die ausdruckszentrierte Methode, heißt das. Das heißt, Menschen werden ermutigt, in einer gestalterischen, künstlerischen Art und Weise ihr Problem darzustellen. Das kann mit Ton sein, das kann mit Farben zum Beispiel sein, weil wenn wir leiden unter einem Problem, dann ist das Problem sehr nah bei uns und in uns. Und wenn wir es schaffen, dieses Problem darzustellen, dann haben wir schon einmal ein bisschen eine neue Perspektive, einen Abstand, einen Raum geschaffen zwischen uns und dem Problem. Und wir erfahren, dass wir viel mehr sind als nur dieses Problem. Aber wenn wir akut leiden, dann können wir diese anderen gesunden Anteile gar nicht mehr wahrnehmen. Und deswegen arbeite ich auch sehr gern mit diesen gestalterischen Methoden. Ja. Sonst arbeite ich auch sehr gern mit Spielen. Da geht's oft dann so um diese Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit, von der wir ja wissen, dass die fast immer auch beeinträchtigt ist, wenn es uns psychisch nicht gut geht. Und da gelingt's dann oft wieder, dass wir gemeinsam auch lachen können und dass wir, ohne dass wir es eigentlich merken, dann die Konzentration und Aufmerksamkeit wieder ein bisschen in Schwung bringen und ein bisschen beüben können.
Vielen Dank für diese Beispiele, Frau Nenning-Dugan. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch wissen, muss man das immer stationär machen oder sollte man es stationär machen oder gibt es auch ambulante Möglichkeiten?
Ich würde sagen, in verschiedenen Phasen der Erkrankungen kann Ergotherapie grundsätzlich immer helfen, aber immer in verschiedener Art und Weise helfen. Das heißt, im Akutkrankenhaus zum Beispiel, wenn es den Menschen wirklich noch ganz, ganz schlecht geht und der Antrieb ist ganz, ganz niedrig, dann kann Ergotherapie schon einmal helfen, überhaupt wieder ins Tun, in irgendein Tun zu kommen. Und recht viel mehr ist da vielleicht noch nicht möglich. In der rehabilitativen Phase, so da, wo wir jetzt sind, wo ich jetzt arbeite, da können wir uns schon genauer damit auseinandersetzen, wo der Veränderungswunsch besteht, wie wir das machen. Wir können üben. Und in vielen Fällen ist es meiner Meinung nach auch sinnvoll, diese Art von Therapie ambulant weiterzumachen.
Das, was wir jetzt bei Ihnen mitnehmen, ist stationäre Behandlung, um das Ganze, ja, ich sag mal, ins Laufen zu bringen, damit das Bewusstsein auch verändert wird, wäre natürlich von Vorteil. Ich sage vielen Dank für diese umfassenden Informationen, Frau Nenin Dugan. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gern.
Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.